Herr, lehre uns, wie wir auch nach der Ordnung Melchisedeks dienen können. Herr, wir wollen dir dienen und dir treu sein und auf deine Wiederkunft warten. Herr, wir wollen deinen Willen erkennen. Bitte sprich weiter zu uns und mach uns zu dieser vollendeten Priesterschaft. Herr, wir danken dir. So wie dieses Lied sagt, du wirst wiederkommen und du wirst schnell wiederkommen. Hilf uns, dass wir uns auf deine Wiederkunft vorbereiten und zeige uns den Weg, wie wir uns vorbereiten können. Bitte schenke uns dein Licht und deine Offenbarung und bitte hilf uns durch dein Wort und durch den Heiligen Geist, damit wir erkennen können, wie wir das Ziel erreichen können. Wir geben die Versammlung noch einmal in deine Hände. Herr Jesus. Eigentlich gibt es sehr viele Punkte, über die wir Gemeinschaft haben sollten, aber die Zeit ist sehr begrenzt. Ich glaube, wenn der Hebräerbriefschreiber mehr Zeit gehabt hätte, hätte er viel mehr geschrieben. Schade, dass er nicht mehr geschrieben hat. Sonst wäre unsere Bibel super dick geworden. Aber wir haben den Heiligen Geist. Und wir haben die Salbung, die in uns wohnt. Und die Funktion des Geistes ist es, uns zu lehren und zu anzuleiten. Und außerdem haben wir einen großen hohen Priester, der nach der Ordnung Melchisedek ist. Er wird uns helfen. Wir glauben alle, dass während wir diese Konferenz haben, dass er da oben für uns alle einsteht und betet. Und außerdem hilft er uns auch. Dank dem Herrn. Der Christus, den Gott uns gegeben hat, ist viel zu wunderbar. Herr Jesus, es ist zu gut. Es gibt leider keine Möglichkeit, über alle Verse fertig zu werden. Darum kommen wir jetzt zu Kapitel 6 für eine Weile zurück. In Vers 18. Vers 18. Der zweite Teil. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, in denen Gott ja unmöglich lügen konnte, der zweite Teil, eine starke Ermutigung haben, die wir entflohen sind, um die vor uns liegende Hoffnung zu ergreifen. Lob den Herrn, er ist auch die vor uns liegende Hoffnung und er ist auch unsere Zuflucht. Wenn du ein Problem hast, wohin gehst du? Läufst zu deiner Zuflucht. Unser Gott ist wahrhaftig unsere Zuflucht. Vers 19. Wir haben diese Hoffnung als ein Anker unserer Seele. Ein Anker der Seele. Braucht deine Seele braucht einen Anker, dass sie sich niederlassen kann. Und wo ist dieser Anker? Ohne den Anker für deine Seele zur Ruhe zu kommen, dann wird deine Seele ihn wegtreiben. Du wirst ganz leicht hinweggetragen werden von dem Wind und von den Wellen. Darum musst du deine Augen darauf richten, dass unser Herzog, unser Christus, unser großer Hohepriester, ist auch der Anker unserer Seele. Durch ihn können wir fest sein, dank dem Herrn. Beides, es ist sicher und fest und es geht bis hinter den Vorhang. Einen sicheren und festen Anker. Er hält dich fest und sicherlich hinter dem Vorhang. Außerdem, dieser Platz hinter dem Vorhang ist heute in den Himmeln. Unser Herr ist niedergesetzt auf dem Thron. Oft denken wir nicht daran. Er ist der Anker unserer Seele und er ist sicher und fest und er ist in den Himmel. Ansonsten ist unsere Seele überhaupt nicht fest. Sie geht hoch und sie geht runter. Und sie ist hin und her geworfen von den Wellen. Manchmal sind wir oben, manchmal sind wir unten. Wir können nicht fest sein in uns selbst. Er ist auch unser Anker. Hier sagt es auch, das sagt es hier auch. Und er ist auch in Vers 20 unser Vorläufer. Er ist schon ans Ziel dorthin gelangt. Er ist sehr vertraut mit der ganzen Strecke, weil er durch alle Schwierigkeiten durchgegangen ist. Aber du musst folgen. Du musst unseren herrlichen Christus, du wirst wissen, dass unser herrlicher Christus ein großer hoher Priester heute ist. Er ist wahrhaftig unser Vorläufer. Er ist schon dort angelangt. Darum haben wir eine sichere und starke Hoffnung. Wir müssen sie alle Zeit vor Augen haben und sehen. Ihn vor Augen haben und sehen. Zum hohen Priester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Er ist hinter den Vorhang eingegangen für uns, um unseren Willen. Er ist nicht nur für sich selber da reingegangen, sondern er ist für uns hineingegangen. Was heißt es, dass er vor uns hineingegangen ist? Das bedeutet, dass sein Ziel es ist, uns dort hineinzubringen. Er ist hineingegangen und sein Ziel ist es auch, uns hineinzubringen. Heute müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass kein anderer uns hinter und durch den Vorhang bringen kann. Lasst es mich euch noch einmal sagen. Kein anderer Mensch kann das tun. Du kannst das nicht. Weil du nicht dort bist. Bin auch nicht dort. Ich kann es auch nicht. So, wer kann uns helfen, dort hineinzugehen? Wenn es dieser Bruder nicht ist, wer kann es dann sein? Wir sagen, wir leiten die Gemeinde, richtig? Oft frage ich, wer ist euer Anführer? Du leitest die Gemeinde und wohin leitest du sie denn? Sag mir bitte. Wo wollen wir alle Geschwister hinleiten? Nur er. Darum müssen die verantwortlichen Brüder und die dienenden Brüder sich nicht so sehr auf sich selbst verlassen. Denk nicht, du hast die Fähigkeit. Keiner unter uns hat diese Fähigkeit. Wirklich, wir haben nicht diese Fähigkeit. Darum müssen wir uns selber vor diesem großen hohen Priester demütigen und täglich von ihm bitten, dass er kommt, um uns zu helfen. Wenn wir denken, wir sind fähig, dann wird der Herr dir sagen, gut, bitte, dann mach du es. Der Herr wird nicht mit dir kämpfen. Wenn du sagst, du bist fähig, gut, dann bitteschön. Er hat Zeit, er wird einfach da sitzen auf dem Thron und zuschauen, wie fähig du bist. Bis zu der Zeit, wo du es nicht mehr schaffst und aufgibst und auch bekennst, Herr, ich kann gar nichts tun. Ich habe keinen Weg. Ich habe keine Kraft und ich kann es nicht schaffen. Wie hoch kannst du springen? Kannst du ganz bis nach da oben hineinspringen? Selbst wenn du es gelernt hast, hochzuspringen. Du bist gut trainiert, aber immer noch kannst du nicht so hochspringen. Es gibt zu viele Lasten. Du kommst nicht ganz bis nach da oben. Du musst auf ihn vertrauen. Du musst völlig von ihm abhängig sein. Er ist der Vorläufer. Er hat das Ziel schon erreicht. Und er weiß, wie er uns dorthin bringt. Darum müssen wir in ihn vertrauen und völlig von ihm abhängen. Er ist unser Anker, der uns festhält. Sonst wüsste ich nicht, wo ihr alle seid heute. Wir müssen alle glauben, dass wenn der Herr uns einfach nur gehen lässt, dann ist es aus mit uns. Es gibt keinen Weg. Darum können die, die dem Herrn dienen, nicht stolz sein. Denkt nicht, niemals, denkt niemals, dass ihr es seid. Es gab früher einen alten Mann, der bereits gesagt hat, ohne mich und meinen Dienst wären die Gemeinden Boden. Oh, er hat völlig unseren Herrn Jesus vergessen. Denkt nicht, wir könnten nicht so werden. Wir können so werden. Vielleicht reden wir nicht so laut, wie dieser einer geredet hat. Aber egal, wie wir es sagen, es ist einfach das Gleiche. Es macht keinen Unterschied. Möge der Herr unsere Augen öffnen. Und bitte lest nicht nur und lernt die Doktrinen. Der Herr hat bereits solch einen wunderbaren Christus für uns vorbereitet. Und ihr wollt euch auf irgendjemand anderes verlassen? Wird der Herr nicht beleidigt und sauer werden? Er wird dich einfach gehen lassen. Du willst es machen, du willst diesen Weg nachfolgen, dann geh und tu es so. Hat der Herr Jesus nicht sehr früh gesagt, es ist wie die Blinden leiten. Wenn du folgen willst, dann folg einfach blind. Wenn du einfach leichtfertig zuhören willst, dann höre halt leichtfertig zu. Niemand kann dich kontrollieren und beherrschen, weil du selbst die Freiheit dazu hast. Oft sage ich dem Herrn, Herr, warum stoppst du uns nicht einfach? Wenn du mich gestoppt hättest, dann wäre es nicht so eine große Verwirrung jetzt. Wer kann dich denn stoppen? Dein Kind ist jetzt erwachsen. Kannst du es jetzt stoppen? Nein, unmöglich. Als sie noch jung war, ging es noch, aber jetzt schau sie an. Wenn sie nicht freiwillig das macht, dann kannst du gar nichts machen. Denkst du nicht, unser Gott im Himmel ist dieser allmächtige Gott und hat jetzt keine Kontrolle über dich haben? Es ist alles, weil er dir den freien Willen gegeben hat. du willst dir ein Chaos veranstalten, dann ist es okay. Aber eines Tages musst du Rechenschaft ablegen. Darum, seid gut. Wir haben dieses Lied gesungen und alle waren so froh und fröhlich, aber wenn er jetzt wirklich wiederkommt, würdet ihr immer noch dieses Lied singen? Hoffnung der Herrlichkeit, Christus kommt bald. Darum singt nicht die Lieder einfach so. Ich glaube nicht länger in das Liedersingen. Es ist okay zu singen. Während ihr singt, dann scheint es, dass ihr alle so fröhlich seid, aber wenn ihr nach Hause geht, seid ihr nicht mehr fröhlich. Ihr singt und dann vergesst ihr alles gleich wieder. Es ist doch wirklich so. Darum, wenn wir das Wort Gottes lesen, müssen wir im Geiste sein und Licht empfangen und auch bloßgestellt werden über unseren wahrhaftigen Zustand und die wahre Situation. Versteckt nichts vor ihm. Das ist nicht gut. Dank dem Herrn. Es gibt hier noch viel mehr. Schon allein in Kapitel 7. Außerdem hat er diese ewige Errettung vollbracht. Dank und Lob den Herrn. Diese Errettung ist ewig. Du wirst sie nicht verlieren. Sie ist ewig. Viele Christen denken, dass wir gerettet sind, aber wir können diese Errettung wieder verlieren. Wenn das wirklich so wäre, dann wäre sie nicht ewig. Darum lasst uns nochmal das Kapitel 7 anschauen. Er ist Melchisedek. Er ist nicht nur nach dieser Ordnung Priester, nein, dies ist sein Name. Dieser Melchisedek, es ist komisch, die Bibel erwähnt ihn nur zweimal im Alten Testament. Einmal in 1. Mose 14 und das zweite Mal in Psalm 110. Keiner weiß, wo er herkam und wo er hingegangen ist. Er erschien einfach und ist dann wieder verschwunden. Keiner kennt seinen Ursprung. Sie konnten suchen und suchen, aber sie konnten es nicht herausfinden. Wenn die Bibel es nicht erwähnt, wie willst du es denn herausfinden? Darum gibt es keinen Grund für uns, dass wir es wissen müssen. Der Hebräerbriefschreiber war darin sehr einfach. Er erwähnt hier einfach, was ist er? Sein Name lautet Melchisedek. Und der Name übersetzt heißt König von Salem. Das erste Wort ist König der Gerechtigkeit. Kapitel 7, Vers 2. Ihr müsst euch daran erinnern, als ein König ist das Allerwichtigste die Gerechtigkeit. Wenn der König nicht gerecht ist, dann wird sein Königreich zusammenbrechen. Es ist aus damit. Welches Land ist wahrhaftig gerecht? Es gibt keines. Alle sind gefallen und korrupt, verdorben. Und mit dem Reich Gottes ist es genau dasselbe. Ihr müsst euch an Kapitel 1 erinnern. Unser König ist aufrichtig. Er ist nicht krumm. Er ist ein König der Gerechtigkeit. Sein Königreich ist aufrecht, ist richtig und gerecht. Was immer richtig ist, ist richtig und was falsch ist, ist falsch. Oft sind wir so, ja, ist okay, das ist nicht so schlimm. Es scheint, wir sind sehr sanftmütig. Wie sollen wir denn das beschreiben? Eigentlich, in Gottes Augen ist es nicht gerecht. Weil alles möglich ist. Dieses geht und das andere geht auch. Was ist das? Es ist okay, wenn es nicht richtig ist. Wenn es richtig ist, ist es auch okay. Und keiner sagt irgendwas. Sag mir bitte, ist das gerecht? Das ist nicht gerecht. Das ist Politik. Ist es nicht so? Sind wir politisch oder sind wir aufrichtig und gerecht? Hat die Bibel uns nicht dazu aufgefordert, die Wahrheit zu sprechen? Unser König der Gerechtigkeit liebt Gerechtigkeit. Das bedeutet nicht, dass er sehr bösartig ist. Wenn du aufrichtig und gerecht bist, dann musst du nicht bösartig werden. Aber du musst einfach gerecht sein. Außerdem hasst er Gesetzlosigkeit und Krummheit, Betrug. Darum sagt der Herr über dieses Zeitalter, es ist ein verdorbenes und unzüchtiges Generation. Herr Jesus, gehören wir zu diesem verdorbenen Reich oder ist es hier ein gerechtes Reich? Unser großer Hohepriester ist Melchisedek. Er ist der König der Gerechtigkeit. Der König der Gerechtigkeit. Wir müssen das wissen. Wenn ihr nur den Gott der Liebe kennt, das reicht nicht. Im Evangelium predigen wir immer, Gott ist Liebe. Aber auf deinem Rücken muss auch stehen, dass Gott auch Gerechtigkeit ist. Nicht nur vorne die Liebe haben. Aber wenn Gott nicht gerecht ist, das wird nicht funktionieren. Gerechtigkeit ist Licht. Und sie stellt die Dunkelheit los. Vor vielen Jahren wurden viele finsteren Dinge bedeckt und keiner wagte auch nur irgendwas zu sagen. War das immer noch sein Reich? Benutzt nicht die Liebe anstelle der Gerechtigkeit. Es muss beides geben, Gerechtigkeit und Liebe, und in der Gerechtigkeit muss die Liebe drin sein. Ohne das, wie können wir Dinge richtig behandeln? Denkst du, unser großer Hohepriester behandelt die Dinge nur mit Liebe? Ja, der Vater ist Liebe, aber in seiner Liebe züchtigt er euch. Wenn du Liebe hast und nicht züchtigst, das ist ungerecht. Und aber wenn du jeden Tag dein Kind schläfst, dann ist es ohne Liebe und es wird weglaufen oder irgendwann dich hassen. Ist das nicht so? Darum, nachdem du das Kind gezüchtigt hast, musst du dein Kind auch umarmen. Du musst es zu deinem Herzen nehmen. Und du musst ihm auch erklären, warum es nötig war, dass du es züchtigen musstest. Ansonsten versteht das Kind oft nicht. Wir sind oft nicht klar darüber. Oft beschweren wir uns. Warum passiert es? Wir beschweren uns. Wir murren. Warum passieren uns manche Dinge? Aber lob den Herrn. Gott ist gerecht. Wir müssen das erkennen. Im Aufbau der Gemeinde, in Gottes Reich, muss alles nach Gottes Gerechtigkeit getan werden. Nur dann wird es Frieden geben. Kämpft nicht gegeneinander und wollt ihr dann Frieden haben? Zuerst streitet ihr euch und danach schüttet ihr die Hände. Nein. In wahrem Frieden gibt es keinen Kampf. Der Friede kommt nicht nach unserem Kämpfen. Nach dem Streit musst du Buße tun. Du brauchst ein Sündopfer. Ja. Darum gibt es ohne Gerechtigkeit keinen Frieden. Der Schreiber hat wirklich festgestellt, dass er der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens ist. Der Name, die Bedeutung von Salem ist Friede. Darum ist die Offenbarung, die der Schreiber bekam, dass dieser Melchisedek, der große hohe Priester, ist zur gleichen Zeit der König des Friedens. Da kommen Frieden und Gerechtigkeit zusammen. Sie gehen Hand in Hand. Ohne Gerechtigkeit kann es keinen Frieden geben. Du willst gerne Frieden haben, dann brauchst du auch Gerechtigkeit. Mit der Gerechtigkeit ist alles gut. Alle werden eines Herzens sein, eines Sinnes. Aber wenn eine Seite nicht gerecht ist und in Finsternis, selbst wenn du Frieden reden willst, wird es nicht funktionieren. Dieser Friede ist lediglich ein Kompromiss und er ist vorübergehend, vorübergehend. Und morgen wird der Kampf weitergehen. Es ist ein zeitlicher Friede. So wie der Krieg in dieser Welt. Es gibt lange Krieg und dann gibt es Waffenstillstand. Aber wie lange hält dieser Waffenstillstand? Nach ein paar Tagen geht der Kampf weiter. Das ist kein Friede. Ich weiß nicht, was es ist. Darum müssen wir ihn kennenlernen. Wirklich, wir müssen ihn kennen. Es wird nicht funktionieren, wenn du ihn nicht kennst. Wenn wir solch einen großen hohen Priester nicht kennen, wird es sehr schwer für dich werden, ein gerechter Mensch zu werden. Und es wird auch schwierig sein, einer zu sein, der in Frieden lebt. Das ist viel zu wichtig. Weil Gottes Haus beides benötigt. Gerechtigkeit und Friede. wir alle haben mehr oder weniger erfahren, früher, wenn da gab es Ungerechtigkeit und Kämpfe und alles sind aufgestanden am Ende und haben geschrien und geschumpfen und die ganze Gemeinde ist einfach zusammengefallen. Oh, Herr Jesus! Und dann, Vers 3, erwähnt auch, dass er ohne Vater und ohne Mutter ist. Das stimmt nicht, dass seine, das bedeutet bestimmt nicht, dass seine Eltern gestorben sind und er ein Waisenkind war. Nein. Melchisedek war kein Waisenkind. Er ist Gott selbst. Er hat keinen Stammbaum, weil er in Ewigkeit existiert. Er hat keinen Anfang der Tage und kein Ende des Lebens. Und er bleibt für immer. Kein Wunder hat der Herr Jesus gesagt, vor Abraham war ich. Er war bei Gott seit Anbeginn. Und er war Gott. Dank dem Herrn. Wir haben solch einen großen hohen Priester. Er hatte nicht nur die Menschlichkeit, aber auch die Göttlichkeit in sich. Wir haben solch einen großen hohen Priester, um uns zu helfen. Was sonst brauchen wir noch? Welche Schwierigkeit gibt es, die er nicht lösen kann? Wenn es nicht gelöst werden kann, dann liegt es daran, dass du und ich nicht willig sind. Wenn wir willig sind, dann gibt es kein Problem, das er nicht lösen könnte. Amen. Weder einen Anfang der Tage noch ein Ende des Lebens. Das ist zu gut. Es gibt nichts, worüber er nicht Bescheid weiß. Was steht in Offenbarung geschrieben, dass unser herrlicher Gott, er ist und er war und er wird sein in der Zukunft. Er weiß alles. Er weiß auch alles, was in Zukunft passieren wird. Du und ich, wir können es nicht wissen. Weißt du, was morgen passieren wird? Lass es nicht über morgen reden, sondern lass es mal über heute Nacht reden. Keiner von uns weiß es. Darum müssen wir ihn kennen. Das ist so wunderbar. Sondern ist vielmehr dem Sohn Gottes gleich. Darum ist sein priesterlicher Dienst ewig. Er bleibt ewig und er ändert sich nicht und er hört nicht auf. Darum wird Melchisedek auch in der Ewigkeit weiter existieren. Das ist zu erstaunlich. Darum müssen wir ihn von heute an kennenlernen. Wartet nicht auf die Zukunft. Außerdem steht hier geschrieben, seht aber, wie groß der ist. Denkt drüber nach, wie groß dieser Mensch war. Denkt drüber nach, immer und immer wieder, hunderte Male, jeden Tag. Denkt nicht, ihr habt es einmal drüber nachgedacht und ihr wisst schon alles. Ihr müsst über ihn nachsinnen, jeden Tag. Ihr müsst sagen, Herr, du bist dieser wunderbare, große hohe Priester, ich möchte dich kennenlernen. Außerdem sagt Offenbarung 1, dass dieser große hohe Priester inmitten der sieben Gemeinden wandelt. Denkt ihr an diesen hohen Priester jeden Tag? Er ist wirklich speziell, besonders. Sein Bild ist sehr besonders. Ohne es hunderte Male zu lesen, werdet ihr ihn nicht kennenlernen. Ihr müsst darüber nachdenken und nachsinnen. Er ist herrlich und gerecht. Ihr müsst seine Augen betrachten. Und das zweischneidige Schwert, das aus seinem Mund herauskommt, ihr müsst sein Angesicht, das hell ist wie eine, hell scheint wie eine Sonne, betrachten. Und seine Füße sind wie glühendes Erz aus dem Ofen. Ihr müsst solch einen hohen Priester kennen. Eigentlich, wenn ihr ihn auf diese Weise betrachtet, dann sieht er ziemlich furchterregend aus. Komisch, dass ihr keine Angst vor ihm habt heute. Ihr fürchtet ihn heute nicht, weil ihr ihn nicht wirklich seht. Ihr wollt ihn nicht anschauen. Vielleicht wagt ihr es nicht einmal, ihn anzuschauen. Liest du Offenbarung? Willst du Offenbarung lesen? Zuerst musst du Kapitel 1 gut durchlesen. Und diesen großen Hohepriester anschauen und wie er aussieht. Und lest einfach nicht nur so drüber irgendwie. Warum ist die Gemeinde in so einem Durcheinander? Weil sie nicht diesen großen Hohepriester kennt. Wenn du ihn nicht kennst, dann kannst du zufällig und leichtfertig alles machen. Du, es ist dir irgendwie egal. Das geht und das andere geht auch. Es ist auch okay, tot zu sein. Es ist okay, wenn einer fähig ist. Es ist okay, wenn es dort keine Offenbarung mehr gibt. Und es ist okay, die Welt zu lieben. Es ist okay, wenn es dort kein Leben mehr gibt. Sag mir, wird der große Hohepriester solch eine Gemeinde akzeptieren? Was er will, ist eine andere, eine Gemeinde, die anders ist als so. Er ist so großartig. Vers 4, der zweite Teil, das erste Teil in Deutsch, wie groß der ist. Sind wir groß und ehrbar? Wie sind wir denn? Wie gefallen sind wir denn? Du schaust auf mich, ich schaue auf dich und, oh Mann, wagst du zu sagen, wie groß und ehrbar du bist? Wer von euch wagt das zu sagen? Wenn du so ehrbar bist, dass du Gott wirst, das wäre fürchterlich. Wie gefallen sind wir denn? Wie verdorben sind wir? Es ist, weil wir diesen großen Hohepriester nicht sehen. Darum, selbst als Abraham ihn gesehen hat, von all der Beute, die er bekommen hatte, musste er den Zehnten ihm opfern. Und als er das getan hat, hat Melchisedek ihn gesegnet. Amen. Möge der Herr uns barmherzig sein, dass wir wirklich ihn kennenlernen. Herr Jesus. Du bist wirklich solch ein ehrbarer Mensch. Mögen wir ihn alle kennenlernen. Ja, und er ist auch der König. Lass uns das mal überspringen, was als nächstes kommt. Wir können nicht Vers zu Vers durch das gehen. Dieser ganze Abschnitt zeigt uns, dass diese Ordnung viel höher und viel ehrbarer ist als die von Aaron. Sie kann nicht verglichen werden. Und es ist auch nicht nötig, dass es verglichen wird. Aber dieser Abschnitt der Schrift zeigt uns, dass die Priesterschaft im Alten Testament nur vorübergehend ist. Die Tatsache, dass sie nur vorübergehend ist, bedeutet nicht, dass sie nicht benötigt wird. Aber sie hat ihren eigenen Wert. Welchen Wert hatte sie? Ihr Wert ist, damit wir verstehen, was die wahren himmlischen Dinge wirklich sind, wie sie wirklich aussehen. Weil, weil es nicht von ihnen gekommen ist, sondern es ist das, was Gott Mose gesagt hat. Wir müssen diesen hohen Priester kennen. Nur so können wir diesen großen hohen Priester kennen. Sagt nicht, dass der andere hohe Priester da nutzlos ist, wenn du denkst, dass dieser Aaron nutzlos war, wie willst du dann diesen himmlischen hohen Priester kennenlernen? Darum steht geschrieben, als Jesus kam, kam eine andere Ordnung herein. Es gibt eine Änderung. Darum gibt uns das Buch von Hebräer eine einfache und klare Erklärung. Hier steht geschrieben, Vers 11, gäbe es nun Vollendung durch das levitische Priestertum, denn unter demselben hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu war es dann noch nötig, einen anderen als Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen und nicht nach der Ordnung Aarons zu benennen. Dies bedeutet, dass diese Ordnung, diese Priesterordnung von Aaron nicht perfekt war. Wie konnte sie nicht perfekt gewesen sein? Was waren denn diese Opfer? Es waren die Stiere und die Schafe und die Vögel und das feinste Mehl, die Vögel und das feinste Mehl. Sag mir bitte, wenn Gott das Feinmehl sieht, kann er es essen? Nein, es ist ein Bild. Es symbolisiert. Es ist nur ein Abbild. Aber wenn du das Abbild selber nicht verstehst, wie willst du dann die Tatsache verstehen, dass als der Jesus gekommen ist, dieses vollkommene Opfer war? Wie viele verschiedene Arten gibt es? Natürlich spricht Hebräerbrief nicht über alle Opfer und kann sie nicht alle vorstellen, aber das ist auch nicht nötig, weil es sind diese Schatten. Diese Schatten sind schon genug, dass wir es verstehen können. Aber sie waren nicht perfekt. Und sie konnten gar nichts erlangen. Sie waren nicht perfekt. Als der Jesus kam, gab es diese Änderung. Aber mit dieser Änderung bedeutet es nicht, dass diese alten Sachen gar nicht mehr benötigt werden. Aber was ist passiert? Das Wahre kam hinein. Die Wirklichkeit kam hinein. Das himmlische, wahre Opfer kam hinein. Das Vorherige war nur ein Bild. Und jetzt kommt das Wahre. Lob den Herrn, das Himmlische. Es ist sehr gut, dass es diese Änderung gab. Darum steht hier geschrieben, es ist und nicht nach der Ordnung Aarons zu benennen. Vers 12, denn wenn das Priestertum wechselt, so geschieht zwangsläufig auch ein Wechsel des Gesetzes. Wenn wir nach Kapitel 8 kommen, dann werden wir die Veränderung kennenlernen und was diese Veränderung ist. Die Veränderung bedeutet nicht, dass es da kein Gesetz mehr gibt. Wir sagen nicht, ja, wir haben kein Gesetz mehr heute, wir sind heute ganz frei. Was sind wir wirklich ganz frei? Können wir alles machen, weil es kein Gesetz mehr gibt. Viele Leute denken auf diese Weise und sie haben solch ein Verständnis. Nein, in Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Es ist nur eine Änderung des Gesetzes. Und Kapitel 8 sagt uns, worin diese Änderung besteht. Dieser, von dem, das ist nochmal Kapitel 7, Vers 14, es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda hervorgegangen ist, zu welchem Stamm Mose nicht über Priester geredet ist. Das ist der Stamm, aus dem die Könige hervorgegangen sind. Lob den Herrn, aber darüber müssen wir nicht so viel sprechen. Und Vers 16, da gehen wir jetzt hin, welcher nicht dazu geworden ist, nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes, dieser Punkt ist sehr wichtig, sondern nach der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Im Originaltext steht ein unverderbliches Leben. Lob den Herrn. Das ist die Änderung. Das ist nicht mehr das Gleiche. Es sind nicht mehr die Stiere und die Schafe, nichts mehr von dieser Schöpfung. Jetzt ist es etwas Himmlisches und Geistliches. Und es ist nach der Kraft des unzerstörbaren Lebens, des unverderblichen Lebens. Es ist einfacher im Englischen nach der Kraft des unzerstörbaren Lebens, des nicht zu beendenden Lebens. Darum muss unser Dienst heute nach dieser Kraft, nach diesem unzerstörbaren Leben sein. Ihr sagt, man kann auch sagen, ein nicht verderbliches Leben. Nicht nur endlos, sondern es ist auch nicht verderblich. Oft ist unser Dienst verdorben. Heute sieht er vielleicht ganz gut aus, aber morgen sieht er nicht mehr so aus, weil er von dieser Schöpfung ist. Alles, was von dieser Schöpfung ist, wird verdorben sein. Aber unser Herr Jesus, als unser großer hoher Priester, der gekommen ist, um uns zu dienen und zur Versorgung, er ist unverderblich, weil sein Leben in sich selbst nicht verderblich ist. Außerdem ist es sehr reich und ewig und unzerstörbar. Wir machen vielleicht einen super Job heute, aber nach ein paar Jahren, schau es dir noch einmal an, nach 10 Jahren, aber nach 50 Jahren, wie sieht es dann aus? Es ist alles verschwunden. Alles ist abgefallen. Denkt nicht, dass das nicht passieren kann. Darum sehen wir sehr oft, hey, vor vielen Jahren war es so gut, warum ist es heute so schlimm? Heute ist es so, früher war es anders. Es gibt seine Gründe. Weil es von verderblichen Dingen dieser Schöpfung aufgebaut wurde Und letzten Endes wurde es leblos. Es hat noch die äußerliche Form, aber es ist leer. Das Leben ist weg, ist ausgeflossen. Ist das nicht beängstigend? Wir müssen dem Herrn sagen, Herr, bitte komm du und bau. Du musst Gott sagen, ohne dich können wir nicht dienen. Was immer auch meine Hände tun können, letzten Endes wird es verdorben sein. Jetzt sieht es recht gut aus. Oh, süß, diese ganzen hübschen Babys hier. Nach 70 Jahren, nach 100 Jahren, muss es begraben werden. Ist es nicht so? Darum müssen wir sehr klar sehen. Es ist kein Witz hier. Das ist wirklich kein Witz hier. Ich rede von dem Grund meines Herzens. Weil ich so viel gesehen habe, zu viel gesehen habe. Und außerdem, wenn du Dinge siehst, die so passieren, dann hast du, und du hast keine Furcht in deinem Herzen, dann hast du vielleicht die Lektion nicht gelernt und musst sie wiederholen. Warum muss es denn so sein? Darum ist dieser Vers in der Schrift, der zeigt, dass der Dienst im Neuen Testament sehr anders, sich sehr unterscheidet von dem Dienst im Alten Testament. Zur Zeit des Alten Testamentes ist es vom Buchstaben, von dieser Schöpfung, unperfekt, unvollständig. Selbst Aaron hatte viele Probleme in sich. Darum musste er ein Sündopfer für sich selbst darbringen, bevor er die Sündopfer für die anderen darbringen konnte. Solch eine Art kann nichts vollenden. Und wenn unser Dienst sich auf uns selbst basiert, ist nicht solch ein Dienst genau das gleiche wie die Ordnung Aarons? Ich rede so, weil dies eine Dienstkonferenz ist. Die Dienste in der Gemeinde brauchen dich. Aber wie wollt ihr dienen? Wenn ihr euch nicht auf diesen hohen Priester stützt, wie wollt ihr denn dienen? Wenn ihr nicht auf ihn vertraut und von ihm abhängt, wie wollt ihr dienen? Wir singen, oh, der Herr kommt bald. Das bedeutet, wir müssen Rechenschaft ablegen. Wie werden wir Rechenschaft ablegen? Ist es denn nicht so, Geschwister? Bitte denk gründlich darüber nach. Dank dem Herrn. Herr Jesus. Vers 17. Denn es wird bezeugt, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Darum zeigt uns die Bibel, er ist ein Priester in Ewigkeit, weil er in Ewigkeit lebt. Wo ist eine Person, die ewig lebt? Selbst wenn du in dieser Welt sehr fähig bist und gute Botschaften geben kannst, wie lange kannst du denn leben? So, wenn die Gemeinden sich völlig auf dich verlassen, wenn du eines Tages stirbst, auf wen wird sich dann die Gemeinde verlassen? Oh, Manche sagen, er ist nicht mehr da, aber seine Bücher sind noch da. Die Bücher sind tot und haben kein Leben in sich. Aber unser hoher Priester lebt für ewig weiter. Sonst müssten wir uns ständig ändern. Wir müssen die Wächter ändern. Heute bin ich es, morgen ist er es. Und dann müsst ihr ständig ändern. Dann gibt es viele Probleme. Immer einen Nächsten, an dem ihr euch orientiert. So. Vers 18. Es geschieht nämlich in der Tat eine Aufhebung des vorigen Gebotes, weil es schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Was hat Paulus gesagt? Er hat nicht gesagt, das Gesetz ist schlecht. Paulus hat das Wort, hat alle seine Wörter ausgenutzt. Es ist heilig und es ist geistlich. Es ist gut. Es ist unser Lehrer, um uns zu dem Herrn zu bringen, zu Herrn Jesus zu bringen. Und das Gesetz ist da, um uns zu bewahren. Es ist gut. Aber es gibt eine schlechte Sache. Das Gesetz hat halt kein Leben. Es gibt kein Leben in dem Gesetz. Wenn es ohne Leben ist, egal wie gut es ist nutzlos. Egal wie gut deine oder meine Botschaft ist, wenn es ohne Leben ist, ist es null. Es ist gleich nichts. Es ist null. Nicht existent. Es ist leer. Es ist auch nicht fähig und in der Lage, euch zu helfen. Es wird gar nichts vollbringen. Es ist nutzlos. Auf der anderen Seite wird eine bessere Hoffnung eingeführt. So, was die benutzen wir in unserem Dienst? Das alte Set oder das neue Set? Das neue Set. Es ist einfach zu sagen. Alle sagen, sie wollen das Neue. Aber das Neue ist nicht von dir oder mir abhängig, sondern von ihm. Herr Jesus Christus. Das ist so wichtig, Geschwister. Es wird eine bessere Hoffnung eingeführt, durch die wir Gott nahen. Wenn du dienen willst, musst du die Leute zu Gott bringen. Bringe nicht die Leute unter deine Leitung. Am Ende bringst du die Leute nur in deine eigenen Hände, in deine eigene Leitung. Und am Ende gehören sie dir. Und jeder muss vor dir erscheinen und nicht vor dem Herrn, sondern vor dir. Und du musst dann die Entscheidungen über alles treffen. Alles, was getan werden muss, müssen alle vor dich kommen. Bruder, was muss ich tun? Ja, okay, dann kommst du wieder. Dann, Bruder, kann ich das tun? Was suchst du? Ja, okay, dann gehst du, dann machst du es. Und am dritten Tag kommst du wieder. Bruder, was soll ich machen? Dann musst du der Entscheidungsträger in allem sein. Dann muss jeder vor dich treten. Ist das gut? Sagt es mir bitte. Warum sagst du ihnen nicht? Geht selbst vor den Gnadenthron. Geht vor Gott selber. Heute leben wir in dem neuen Bund. Wir haben diese bessere Hoffnung. Du kannst selber eintreten. Du kannst selber nahe kommen vor Gott und ihn fragen. Sonst Nach 20, 30, 40 Jahren müssen die Leute immer noch für alle Sachen zu dir kommen. Wegen allem müssen sie noch zu dir kommen. Du ersetzt diesen Gott. Du sagst es nicht mit deinem Mund, dass du Gott bist, aber im Herzen denkst du, dass du es bist. Du denkst, ja, welche Angelegenheit es auch ist, müssen die Leute zu dir kommen und dich fragen, was sagst du über dies? Ist das okay? Ist es okay? Wenn er sagt, nein, dann muss ich heimgehen und was anderes machen. Wir sind alle so. So sind wir wirklich. Es ist komisch, ich weiß, ich verstehe nicht warum, aber irgendwie sind wir alle so. Amen. Herr Jesus, die Zeit ist schon wieder vorbei. Wir machen morgen weiter. Amen.